Ein leises Klopfen, zögerlich, fast vorsichtig. Dann noch einmal, etwas fester diesmal. Eine Tür öffnet sich einen Spalt, gerade weit genug, um dass man das Gesicht einer Frau erkennen kann. Davor steht eine junge Mutter, unruhig, die Hände ineinander verschränkt. Sie ist gekommen, um ihren Sohn abzuholen. Wilhelm, ein kleines Kind, untergebracht bei einer Frau, die sich um solche Fälle kümmert. So hatte man es ihr zumindest gesagt. Die Frau in der Tür zögert einen Moment. Dann öffnet sie es etwas weiter. Ihr Blick bleibt ruhig. Fast zu ruhig. »Ich bin hier wegen meines Sohnes«, sagt die Mutter leiser. »Wilhelm, ich möchte ihn wieder mitnehmen.« Eine kurze Pause, dann ein Lächeln, flüchtig, ausweichend. »Klein ist gar nicht mehr hier«, antwortet die Frau. »Er ist auf dem Lande, bei meiner Schwester.« Die Mutter runzelt die Stirn. Damit hat sie nicht gerechnet. »Auf dem Lande?« Die Frau nickt. »Ja, dort geht es ihm gut.« Ein weiterer Moment der Stille. Zu lang, zu schwer. Irgendetwas stimmt nicht. Doch noch ahnt die Mutter nicht, dass sie ihren Sohn niemals wiedersehen wird. Hallo, ich bin Susanne und das ist, was bleibt. In diesem Podcast erzähle ich wahre Geschichten aus der Vergangenheit. Geschichten über Orte, Ereignisse und Verbrechen, die Spuren hinterlassen haben. Wir reisen dafür in andere Zeiten, besuchen historische Orte und schauen uns an, was dort einmal geschehen ist und was davon bis heute geblieben ist. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass gerne ein Abo oder ein Like da oder beides. Bevor wir weitergehen, ein kurzer Hinweis. Diese Geschichte enthält Inhalte, die schwer auszuhalten sein können. Es geht um Gewalt an Kindern und sehr belastende Ereignisse. Nehmt euch die Freiheit, eine Pause zu machen oder diese Folge zu überspringen, wenn es sich für euch einfach nicht richtig anfühlt. Und jetzt starten wir in den Fall. Doch um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Zurück in eine andere Zeit. Ein anderes Hamburg. Eine Stadt im Wandel. Zwischen Aufbruch und Unsicherheit. Zwischen wachsendem Wohlstand und tiefer Armut. Denn die Geschichte, die wir hier erzählen, beginnt nicht mit einem einzelnen Moment. Sie beginnt mit einem Ort und mit einer Zeit, in der vieles anders war als heute. Hamburg zwischen 1890 und 1910. Hamburg um die Jahrhundertwende. Die Stadt wächst schneller als je zuvor. Schiffe aus aller Welt laufen in den Hafen ein. Gewürze, Kaffee, Tabak, Waren aus fernen Ländern erreichen die Speicherstadt, die erst wenige Jahre zuvor entstanden ist. Der Hafen ist das Herz der Stadt. Tag und Nacht wird gearbeitet. Männer tragen Säcke, verladen Kisten, rufen sich Befehle zu. Es riecht nach Salz, nach Kohle, nach fremden Ländern. Und doch ist Hamburg mehr als Handel und Wohlstand. Denn mit dem Wachstum kommen auch die Schattenseiten. In den Arbeitervierteln leben Menschen dicht gedrängt. Kleine Wohnungen, oft feucht, oft kalt. Mehrere Familien teilen sich Räume. Kinder schlafen zu zweit oder zu dritt in einem Bett. Das Leben ist hart. Der Lohn reicht gerade zum Überleben. Krankheit, Arbeitslosigkeit und plötzlich steht alles auf dem Spiel. Und dann ist da ein Stadtteil, der wie kaum ein anderer für diese Gegensätze steht. St. Pauli. Nur wenige Straßen vom Hafen entfernt, ein Ort, der niemals wirklich schläft. Hier treffen Welten aufeinander. Matrosen aus aller Welt, Hafenarbeiter, Tagelöhner, Frauen, die versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Zwischen Kneipen, Tanzlokalen und billigen Unterkünften entsteht ein eigenes Leben. Ein lautes, ein raues, ein unstetes. Am Abend füllen sich die Straßen. Licht fällt aus den Fensterin der Gaststätten auf das Kopfsteinpflaster. Musik dringt nach draußen, vermischt sich mit Stimmen, Gelächter und manchmal auch mit Streit. In den Kneipen wird getrunken, gespielt, verhandelt. Nicht immer legal. St. Pauli ist ein Ort der Möglichkeiten, aber auch ein Ort der Abgründe. Hier verschwinden Menschen leichter als anderswo. Hier wird nicht immer gefragt, woher jemand kommt oder wohin er geht. Für Frauen ist das Leben in dieser Zeit besonders schwer. Vor allem für diejenigen, die allein sind. Eine uneheliche Schwangerschaft kann alles verändern. Arbeit, Unterkunft, gesellschaftlicher Stand, alles kann verloren gehen. Viele sehen keinen Ausweg. In dieser Welt entstehen Figuren wie Elisabeth Wiese. Frauen, die eine Lücke füllen, die Dinge anbieten, über die man nicht spricht und die genau dort arbeiten, wo die Not am größten ist. St. Pauli um 1900 ist kein romantischer Ort. Es ist ein Ort zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Aufbruch und Absturz. Ein Ort, an dem Geschichten beginnen. Ein Ort, an dem Geschichten beginnen, die nicht immer gut enden. In einer Stadt wie dieser, zwischen Enge, Armut und Hoffnung, entstehen Geschichten, die man später kaum noch greifen kann. Geschichten von Menschen, die versuchen, ihren Platz zu finden. Und von anderen, die genau dort ansetzen, wo die Not am größten ist. Denn wo Verzweiflung wächst, entstehen auch Angebote. Leise, unauffällig und oft im Verborgenen. Es sind Frauen, die sich um Kinder kümmern, die helfen wollen oder es zumindest behaupten. Eine von ihnen lebt hier, mitten in Hamburg, direkt in St. Pauli. Ihr Name ist Elisabeth Wiese und ihre Geschichte gehört zu den dunkelsten, die diese Stadt je hervorgebracht hat. Doch, wer war Elisabeth Wiese? Auf den ersten Blick wirkt sie unscheinbar. Eine Frau mittleren Alters, kein auffälliges Äußeres, nichts, was sofort Misstrauen weckt. Sie trägt schlichte Kleidung, angepasst an ihre Zeit, dunkle Stoffe, praktisch unauffällig. Ihr Gesicht wirkt unbewegt. Ein Lächeln sieht man selten. Wenn überhaupt, dann eher nur in einem flüchtigen Moment. Ihre Augen hingegen bleiben in Erinnerung. Ein stechender Blick. Kühl, wachsam. Als würde er mehr sehen, als er preisgibt. Und dann ist da noch ihre Nase. Markant, fast kantig, mit einer Form, die ihrem Gesicht etwas Unnahbares verleiht. Wer ihr begegnet, würde sie wohl nicht weiter beachten. Keine auffällige Persönlichkeit, keine Frau, die im Mittelpunkt steht. Und vielleicht ist es genau das, was sie schwer greifbar macht. Elisabeth Wiese wird im Jahr 1859 geboren. Nicht in Hamburg, sondern in Bilzhausen. Bilzhausen ist eine Gemeinde im Landkreis Göttingen in Südniedersachsen. Ihr Leben beginnt weit entfernt von der großen Hafenstadt in einfachen Verhältnissen. Über ihre früheren Jahre ist nur wenig bekannt. Doch vieles deutet darauf hin, dass ihr Leben von Anfang an geprägt war von Unsicherheit. Sie wächst in einer Zeit auf, in der Frauen kaum Möglichkeiten haben, ihr Leben selbst zu bestimmen. Arbeit bedeutet oft Dienstboten, Fabrikarbeit, Gelegenheitsjobs. Ein eigenes Auskommen ist schwer und Sicherheit selten. Bevor Elisabeth Wiese nach Hamburg kommt, arbeitet sie als Hebamme. Ein Beruf, der Vertrauen verlangt und Verantwortung. Sie begleitet Frauen bei Geburten, ist Teil eines Moments, in dem neues Leben beginnt. Doch schon in dieser Zeit gerät sie immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. In Hannover wird sie mehrfach verurteilt. Der Vorwurf: illegale Schwangerschaftsabbrüche. Eingriffe, die zu dieser Zeit streng verboten sind und die oft im Verborgenen stattfinden. Mit jeder Verurteilung wächst das Misstrauen gegenüber ihrer Arbeit. Schließlich wird ihr untersagt, weiter als Hebamme tätig zu sein. Und mehr noch. Auch die Aufnahme sogenannter Kostkinder, also Kinder, die gegen Bezahlung und Pflege gegeben werden, wird ihr verboten. Ein Verbot, das nicht nur für Hannover gilt, sondern auch für Hamburg. Doch als Elisabeth Wiese später dorthin zieht, scheint genau das keine Rolle mehr zu spielen. Sie beginnt erneut, Kinder aufzunehmen. Im Verborgenen, ohne Erlaubnis und ohne Kontrolle. Irgendwann führt sie ihr Weg also nach Hamburg. In eine Stadt, die wächst, die Chancen verspricht. Und doch für viele ein Ort der letzten Möglichkeit ist. Hamburg Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine Stadt voller Gegensätze. Und ein Ort, an dem Menschen wie Elisabeth Wiese leicht übersehen werden. Hier beginnt ein neues Kapitel ihres Lebens. Unauffällig, still und zunächst ohne jeden Hinweis darauf, welche Rolle sie einmal spielen wird. Bevor sie den Namen Elisabeth Wiese trägt, heißt sie übrigens Elisabeth Bergefeld. Und doch steht sie selbst außerhalb dessen, was ihre Zeit als geordnetes Leben versteht. Denn Elisabeth Bergefeld ist unverheiratet, als sie ihre Tochter Paula zur Welt bringt. Ein Umstand, der zu dieser Zeit schwer wiegt. Eine Frau mit einem unehelichen Kind. Das bedeutet Ausgrenzung. Ausgrenzung und Misstrauen. Und oft auch den Verlust von Arbeit und Ansehen. Im Jahr 1888 heiratet sie schließlich. Ein Mann namens Heinrich Wiese, ein Kesselflicker. Ein einfaches Leben, könnte man meinen. Ein neuer Anfang, vielleicht. Doch dieser Anfang hält nicht lange. Schon bald beginnt Elisabeth, ihren eigenen Ehemann zu vergiften. Langsam, unauffällig, immer wieder. Und eines Nachts geht sie noch weiter. Während er schläft, versucht sie, ihn mit einer Rasierklinge zu töten. Doch der Versuch scheitert. Was genau in dieser Ehe geschieht, bleibt im Dunkeln. Doch eines wird deutlich. Hier zeigt sich bereits eine Seite von Elisabeth Wiese, die weit über das hinausgeht, was nach außen sichtbar ist. In den folgenden Jahren gerät sie immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Kleinere Delikte, Vergehen, die für sich genommen unscheinbar wirken. Doch sie führen schließlich zu einer Gefängnisstrafe. Ein Leben, das nie wirklich zur Ruhe kommt. Ein Leben zwischen Anpassung und Abweichung. Und vielleicht auch ein Leben, in dem sich etwas anbahnt, das später noch weit größere Spuren hinterlassen wird. Doch es gibt noch eine andere Seite in ihrem Leben. Eine, die sich nicht auf der Straße zeigt, nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Inneren ihrer eigenen vier Wände. Ihre Tochter Paula wächst bei ihr auf. Doch was nach außen hin wie eine Familie wirkt, ist geprägt von Distanz. Zuneigung ist eher selten, Wärme kaum spürbar. Stattdessen lässt Elisabeth Wiese ihre Tochter immer wieder fühlen, welche Last sie für sie bedeutet. Ein uneheliches Kind. In einer Zeit, in der genau das über das Leben einer Frau entscheiden kann. Über Ansehen, über Möglichkeiten, über ein ganzes Leben. Und Paula wird damit konfrontiert. Nicht einmal, sondern immer wieder. Was andere vielleicht verschweigen würden, wird hier spürbar gemacht. Still, aber unmissverständlich. Mit den Jahren verändert sich etwas. Die Distanz wächst. Und irgendwann wird aus Kälte Kontrolle. Elisabeth Wiese zwingt ihre Tochter dazu, ihren Körper zu verkaufen. Nicht als Ausnahme, sondern als Mittel. Für jeden Freier erhält sie im Schnitt 10 Mark. Das Geld, das bekommt Paula allerdings nicht. Das behält Elisabeth. Für Paula bleibt wenig. Kein Schutz, keine Entscheidung. Zusätzlich wird sie von ihrer Mutter geschlagen und misshandelt. Nur ein Leben, das nicht ihr eigenes ist. In dieser Beziehung zeigt sich etwas, das über das Persönliche hinausgeht. Eine Härte, ein Mangel an Mitgefühl und die Bereitschaft, andere für den eigenen Vorteil zu benutzen. Etwas, das sich später noch deutlicher zeigen wird. Doch irgendwann gelingt Paula etwas, das lange unmöglich schien. Sie entzieht sich dem Einfluss ihrer Mutter. Sie flieht. Ihr Weg führt nach London. Eine fremde Stadt. Groß, laut, unübersichtlich. Und doch vielleicht der erste Ort, an dem sie etwas von ihrer Freiheit spürt. Für einen Moment scheint es, als könnte sie ihr Leben neu beginnen. Fern von Hamburg, fern von allem, was hinter ihr liegt. Doch diese Freiheit hält nicht lange. In London erkennt Paula, dass sie schwanger ist. Das Kind stammt von einem der Männer aus Hamburg. Ein Teil ihrer Vergangenheit, der sie jetzt einholt. Und plötzlich steht sie wieder vor derselben Frage. Wohin jetzt? Im Jahr 1902 kehrt sie zurück. Zurück nach Hamburg. Zurück zu ihrer Mutter. Ein Schritt, der weniger nach Entscheidung klingt, als nach Auswegslosigkeit. Und mit der Rückkehr beginnt ein neues Kapitel. Eines, das alles verändern wird. Und mit dieser Rückkehr steht Paula nicht nur vor ihrer Mutter, sondern vor einer Realität, die für viele Frauen dieser Zeit kaum einen Ausweg lässt. Eine Schwangerschaft, alleinstehend. Was heute vielleicht eine schwierige Situation ist, kann damals ein ganzes Leben zerstören. Eine unverheiratete Mutter zu sein, bedeutet um die Jahrhundertwende oft Verlust von Arbeit, Verlust von Ansehen und nicht selten auch der Verlust von Unterstützung durch die eigene Familie. Viele Frauen stehen plötzlich vor dem Nichts. Ohne Einkommen, ohne Perspektive. Mit einem Kind, für das sie sorgen müssen. Hinzu kommt, Verhütung, wie wir sie heute kennen, existiert kaum. Es gibt zwar erste Mittel, Kondome, Pessare, doch sie sind schwer zugänglich, teuer und vor allem ein Tabu. Offen darüber zu sprechen, ist in vielen Teilen der Gesellschaft undenkbar. Viele Menschen wissen schlicht nicht, wie eine Schwangerschaft entsteht oder wie man sie verhindern kann. Was bleibt, sind unsichere Methoden oder gefährliche Versuche, eine Schwangerschaft wieder zu beenden. Und genau in dieser Lücke entsteht etwas anderes. Ein System im Verborgenen. Frauen, die Hilfe anbieten. Für diejenigen, die keinen anderen Ausweg mehr sehen. Man nennt sie später Engelmacherin. In dieser Zeit, in der viele Frauen keinen Ausweg sehen, entsteht der Begriff, der bis heute nachklingt, Engelmacherin. Ein Wort, das zunächst fast harmlos klingt, sanft, fast tröstlich. Doch dahinter verbirgt sich etwas anderes. Engelmacherin nennt man Frauen, die sich um ungewollte Schwangerschaften kümmern, im Verborgenen, ohne offizielle Erlaubnis, ohne medizinische Sicherheit. Manchmal nehmen sie Neugeborene auf, versprechen sich zu kümmern, ein Zuhause zu geben. Manchmal bieten sie an, eine Schwangerschaft zu beenden, mit Methoden, die oft gefährlich sind, für die Frauen und für die Kinder. Der Begriff selbst ist zynisch. Er beschreibt die Vorstellung, dass diese Kinder zu Engeln werden, dass sie gar nicht erst ein Leben beginnen. Für viele Frauen sind diese Angebote der letzte Ausweg. Nicht, weil sie ihn wollen, sondern weil sie keinen anderen sehen. Und genau hier beginnt ein Raum, in dem Kontrolle fehlt, in dem niemand genau hinsieht. Ein Raum, in dem Dinge geschehen, die im Verborgenen bleiben. Und genau in diesem Raum bewegt sich Elisabeth Wiese. Und doch gibt es auch Frauen, die sich anders entscheiden. Paula gehört zu ihnen. Trotz allem, was hinter ihr liegt, trotz der Angst, trotz der Unsicherheit, sie entscheidet sich, ihr Kind zu bekommen. Ein Kind, das nicht geplant war und doch eines, das sie behalten möchte. Die letzten Monate ihrer Schwangerschaft verbringt Paula nicht mehr in Sicherheit, nicht in ihrem eigenen Zuhause, sondern in der Werkstatt eines alten Schusters, Schröder, ein Mann, zu dem ihre Mutter eine Beziehung pflegt. Zwischen Werkzeugen, Lederresten und dem Geruch von Arbeit vergeht ihre Zeit, Ein Ort, der kaum Schutz bietet und doch der einzige ist, der ihr bleibt. Abseits der Öffentlichkeit, versteckt, wartend auf die Geburt. Als die Zeit der Geburt näher rückt, ist es ausgerechnet ihre Mutter, die ihr hilft. Elisabeth Wiese, eine ausgebildete Hebamme, erfahren, souverän in dem, was sie tut. Sie begleitet die Geburt, aber nicht liebevoll. Im Gegenteil, selbst während der Geburtsphase schlägt sie ihre Tochter. Trotz dessen bringt Paula einen Jungen zur Welt, Peter Berkefeld. Ein Moment, der für viele der Beginn eines neuen Lebens ist. Elisabeth verlangt von Paula zunächst, ihren Sohn zu töten. Mach es tot, sagt sie zu ihr. In diesem Fall liegt von Anfang an ein Schatten über der Sache. Denn später im Gerichtsprozess wird genau dieses Kind eine besondere Rolle spielen. Dort heißt es, Peter Berkefeld sei ihr erstes Opfer. Doch sicher belegt ist das nicht. Was genau in diesen frühen Jahren geschieht, bleibt in vielen Teilen unklar. Vieles basiert auf Aussagen, auf Erinnerungen und auf dem, was sich nicht mehr überprüfen lässt. Was bleibt, ist eine Ahnung. Dass die Geschichte, die hier beginnt, möglicherweise früher anfängt, als wir heute genau sagen können. Was nach der Geburt geschieht, ist in Teilen belegt. Im späteren Gerichtsprozess wird deutlich, dass Elisabeth Wiese ihr eigenes Enkelkind kurz nach der Geburt tötet. Der kleine Peter Berkefeld gilt damit als ihr erstes Opfer. Doch nicht alle Details lassen sich eindeutig rekonstruieren. Insbesondere das, was danach geschieht, bleibt unklar. Es wird berichtet, dass sie versucht haben soll, den Körper des Kindes im Küchenofen zu verbrennen. Doch ob dies tatsächlich so geschehen ist, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Was bleibt, ist eine Tat, die den Beginn von etwas markiert. Etwas, das sich in den folgenden Jahren weiterentwickeln wird. Nach dem Tod ihres Sohnes verlässt Paula Hamburg. Sie geht, ohne sich umzusehen. Zu groß ist das, was hinter ihr liegt. Zu nah die Erinnerung. In der Nähe ihrer Mutter zu bleiben, ist für sie nicht mehr möglich. Und so verschwindet sie aus dieser Geschichte. Was bleibt, ist Elisabeth Wiese und ihr Mann Heinrich. Und ein Leben, das sich nun weiter verändert. Denn mit der Zeit zeigt sich immer deutlicher, was sie antreibt. Nicht Fürsorge, nicht Mitgefühl, sondern etwas anderes. Ein Blick auf das, was sich aus einer Situation gewinnen lässt. Ein Vorteil, ein Nutzen, schlichtweg Geld. Kinder werden für sie zu etwas, das sich verwerten lässt. Frauen kommen zu ihr, bringen ihr ihre Neugeborenen, mit Hoffnung oder aus Verzweiflung. Und Elisabeth Wiese nimmt sie auf. Gegen Geld. Im Schnitt erhält Elisabeth 100 Mark für jedes Kind. Ein stilles Geschäft, das im Verborgenen funktioniert. Eines Tages steht eine weitere Mutter vor der Tür. Ihr Name? Fräulein Klotschke. Sie bringt ihren kleinen Sohn, Wilhelm Karl Klotschke. Ein Kind, das nur für kurze Zeit Teil dieser Welt sein wird. Fräulein Klotschke hat sich dieses Leben nicht so vorgestellt. Die Schwangerschaft war nicht geplant. Und doch ist da etwas anderes. Sie liebt ihren Sohn, den kleinen Wilhelm Karl Klotschke. Ein Kind, das sie behalten möchte. Aber die Realität lässt ihr kaum Raum. Eine alleinstehende Mutter kann sich in dieser Zeit nur selten halten. Arbeit bedeutet Sicherheit und Sicherheit bedeutet Überleben. Und genau diese Arbeit steht plötzlich auf dem Spiel. Ein Kind zu haben bedeutet oft, alles zu verlieren. Und so trifft sie eine Entscheidung. Keine, die sie wirklich will, sondern eine, die ihr aufgezwungen wird. Sie bringt ihren Sohn zu Elisabeth Wiese. In der Hoffnung, dass sich jemand um ihn kümmert. Natürlich nicht ohne Gegenleistung. Für die Aufnahme des Kindes zahlt sie eine Summe. Geld für die Betreuung, für die Versorgung, für eine Zukunft, die sie selbst ihm gerade nicht geben kann. Und vielleicht auch für ein Stück Beruhigung, dass ihr Sohn in guten Händen ist. Die Geschichte hätte vielleicht noch lange im Verborgenen bleiben können. Doch irgendwann beginnt sich etwas zu verändern. Fräulein Klotschke kehrt zurück. Inzwischen haben sich ihre Lebensumstände geändert. Sie hat einen Mann gefunden, der sie heiraten möchte und der auch Wilhelm annehmen möchte. Und damit wächst ein Wunsch, der nie ganz verschwunden war. Sie möchte ihren Sohn zurück, Wilhelm. Also geht sie zu Elisabeth Wiese, klopft an die Tür, die sie schon einmal geöffnet hat. Doch diesmal ist etwas anderes. Auf ihre Fragen bekommt sie keine klaren Antworten. Ausflüchte, Widersprüche, immer neue Erklärungen. Das Kind sei nicht da, es sei bei Verwandten, auf dem Land. Doch nichts davon wirkt überzeugend. Und mit jeder Antwort wächst ein Gefühl. Ein Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Schließlich geht sie einen Schritt weiter. Einen, der alles verändert. Sie wendet sich an die Polizei. Und genau hier beginnen die Ermittlungen. Was dann folgt, geschieht schnell. Nachdem Fräulein Klotschke die Polizei eingeschaltet hat, beginnen die Ermittler unverzüglich mit ihren Nachforschungen. Sie prüfen Fälle von Kindern, die Elisabeth Wiese zur Pflege vermittelt haben soll. Schon bald zeigt sich ein beunruhigendes Muster. Allein im Jahr 1903 lässt sich der Verbleib mehrerer Kinder nicht klären. Darunter Bertha Blank, Peter Schultheiß, Franz Sommer und Wilhelm Karl Klotschke. Kinder, die einfach verschwunden sind. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung stößt die Polizei auf einen verdächtigen Fund. Morphium und andere Gifte. Später stellt sich heraus, dass Elisabeth Wiese das Morphium von einer früheren Mitbewohnerin an sich genommen hatte. Mit jedem weiteren Schritt der Ermittlungen verdichtet sich der Verdacht. Was zunächst wie einzelne Ungereimtheiten wirkt, nimmt langsam eine klare Form an. Elisabeth Wiese hatte Kindern Pflege gegeben. Doch das Geld, das sie für ihre Versorgung gedacht war, behielt sie für sich selbst. Und wenn ein Kind zurückgebracht wurde oder sich nicht weitervermitteln ließ, dann endete sein Leben. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie die Kinder mit Morphium tötete und anschließend versuchte, alle Spuren zu beseitigen. Die Leichen wurden nie gefunden. Die Anklage stützt sich deshalb auf Aussagen, auf Indizien und auf das, was sich aus vielen einzelnen Hinweisen zusammensetzt. Im Mai 1903 wird Elisabeth Wiese schließlich verhaftet. Sie wehrt sich heftig. Nach wochenlangen Vernehmungen legt sie kein Geständnis ab. Noch vor ihrer Festnahme hatte sie versucht, Zeuginnen zu beeinflussen. Sie drängt eine Mitbewohnerin dazu, falsch auszusagen und versucht später dasselbe in der Untersuchungshaft. Doch die Beweise wachsen und mit ihnen der öffentliche Druck. Der Fall erregt weit über Hamburg hinaus Aufmerksamkeit. Sogar internationale Zeitungen berichten darüber. Im Oktober 1904 beginnt der Prozess. 5 Tage lang wird verhandelt. Die Vorwürfe sind umfangreich. Ein Giftanschlag auf ihren Ehemann, Zwang zur Prostitution, Falschaussagen und weitere Delikte. Vor Gericht nehmen die Vorwürfe eine konkrete Form an. Es geht nicht nur um Vermutungen, nicht mehr nur um verschwundene Kinder, sondern um das, was ihnen angetan worden sein soll. Die Ermittlungen führen zu einem Stoff, der dabei eine zentrale Rolle spielt: Morphium. Ein starkes Mittel, beruhigend, betäubend und in falscher Dosierung tödlich. Elisabeth Wiese soll dieses Morphium nicht zufällig besessen haben. Wie sich herausstellt, stammt es von einer früheren Mitbewohnerin. Eine Frau, die schwer krank war, schwindsüchtig. und als Tänzerin gearbeitet hatte. Über ein ausgestelltes Rezept gelangt das Morphium in den Besitz von Elisabeth Wiese. Vor Gericht wird später vermutet, dass sie genau dieses Mittel eingesetzt hat, um die Kinder zu betäuben oder sie zu töten. Und danach soll sie versucht haben, jede Spur zu beseitigen. Die Körper der Kinder in ihren Küchenofen zu verbrennen. Ein Vorwurf, der schwer zu begreifen ist und der doch immer wieder in den Aussagen der Zeugen auftaucht. Was davon im Detail geschehen ist, lässt sich nicht mehr vollständig klären. Doch im Gerichtssaal entsteht ein Bild. Ein Bild, das sich aus vielen einzelnen Aussagen zusammensetzt und das am Ende über Schuld und Urteil entscheidet. Also geht es in den Vorwürfen nicht nur darum, dass sie ihren Mann vergiften wollte oder ihre Tochter Paula zur Prostitution gezwungen hat oder Falschaussagen getätigt hat oder Leute dazu überredet hat, Falschaussagen zu tätigen, sondern in allererster Linie geht es darum, dass Kinder getötet worden sein sollen. Darunter Wilhelm Karl Klotschke, Bertha Blank, Peter Schultheiß, Franz Sommer und auch das neugeborene Kind der eigenen Tochter, Peter Berkefeld. Eine entscheidende Rolle spielt dabei Paula. Sie sagt vor Gericht aus, spricht über das, was sie selbst erlebt hat und beschreibt, wie ihrer Meinung nach ihr eigenes Kind unmittelbar nach der Geburt getötet wurde. Das Gericht ist erschüttert. Die Presse gibt ihr einen Namen. Die Engelmacherin von St. Pauli. Am 10. Oktober 1904 fällt das Urteil. 5-mal Todesstrafe, 2 Jahre wegen Kuppelei und die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Elisabeth Wiese legt kein Geständnis mehr ab. Ihr Gnadengesuch wird abgelehnt. Der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte war mehr als nur eine Strafe. Er bedeutete, dass ein Mensch aus der Gesellschaft herausfiel. Keine Stimme mehr, kein Ansehen, keine Möglichkeit, noch einmal ein normales Leben zu führen. Man galt als ehrlos. Und genau das war in dieser Zeit oft genauso schwerwiegend wie die eigentliche Strafe selbst. Am Morgen des 2. Februar 1905 wird das Urteil vollstreckt. Im Hof der Strafanstalt am Holsterglacis endet ihr Leben. Doch bevor es soweit kommt, bevor das Urteil gesprochen wird, bevor alles ein Ende findet, muss ich das zeigen, was lange verborgen geblieben ist, die Wahrheit. Oder zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Und dafür gehen wir noch einmal zurück, in den Gerichtssaal. Zu den Tagen, an denen über Unschuld und Schuld entschieden wird. Zu den Aussagen, zu den Blicken, zu den Momenten, in denen sich ein Bild formt. Ein Bild, das am Ende über Leben und Tod entscheidet. Der Gerichtssaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Menschen sitzen dicht an dicht. Ein Raunen liegt in der Luft. Neugier, Ungläubigkeit und etwas, das sich schwer beschreiben lässt. Alle warten. Vorne sitzt Elisabeth Wiese, aufrecht, regungslos. Ihr Blick bleibt kühl, fast unbeteiligt, als würde es hier nicht um sie gehen. Dann fällt ein Name. Paula Berkefeld. Ihre Tochter. Sie tritt nach vorne, langsam, kontrolliert. Ein schmales Gesicht, blass. Doch in ihrer Haltung liegt etwas anderes. Distanz. Sie bleibt stehen, antwortet ruhig auf die ersten Fragen. Und dann fällt es auf. Sie spricht über die Angeklagte. Aber sie sagt nicht meine Mutter. Kein einziges Mal. Nur die Wiese. Ein leises Murmeln geht durch den Saal. Der Vorsitzende hebt den Blick. Er fragt nach, warum sie so spreche. Ob sie sich bewusst sei, dass es sich um ihre Mutter handelt. Paula zögert nicht. Ihre Antwort ist ruhig, fast nüchtern. Ich kann diese Frau nicht mehr als Mutter anerkennen. Der Satz trifft den Raum, direkt ohne Umwege. Und für einen Moment scheint alles stillzustehen. Dann beginnt sie zu erzählen. Von London, von ihrer Rückkehr, von der Geburt ihres Kindes. Ihre Stimme bleibt ruhig. Doch das, was sie beschreibt, lässt den Raum schwer werden. Sie berichtet über den Tag, an dem ihr Sohn geboren wurde. Sie berichtet, dass ihre Mutter bereits vorbereitet gewesen sei. Dass ein Behälter mit Wasser bereitstand. Dass alles nicht wie ein Zufall wirkte, sondern geplant. Sie beschreibt, dass ihr Kind lebte, dass es sich bewegte und dass sie selbst nicht in der Lage war, etwas zu tun. Sie habe sich geweigert, doch dann sei alles verschwommen. Als sie wieder zu sich kommt, ist ihr Kind nicht mehr da. Die Angeklagte reagiert sofort, sichtlich erregt. Sie weist alles zurück, nennt die Aussagen Lüge. Die Spannung im Raum steigt, Aussage gegen Aussage. Doch Paula bleibt dabei, ruhig, konsequent und sie ist nicht allein. Weitere Zeugen werden gehört. Eine Mitbewohnerin berichtet von Gesprächen, von Andeutungen. Von verbrannten Rückständen im Herd, von Dingen, die sich nicht mehr erklären lassen. Ein anderer Zeuge beschreibt die Angeklagte als abergläubisch. Er erzählt von nächtlichen Ritualen, von Gebeten, von seltsamen Vorstellungen und von Aussagen, die heute kaum zu fassen sind. Mit jeder Aussage verdichtet sich das Bild. Ein Bild aus Fragmenten, Indizien, Beobachtungen, Widersprüchen und doch ergibt alles zusammen eine Richtung. Immer deutlicher, immer schwerer zu widerlegen. Im Zentrum bleibt jedoch etwas anderes, nicht die Details, sondern das, was fehlt. Kinder, mehrere Kinder, spurlos verschwunden. Und mit jeder weiteren Aussage wird die Frage lauter. Was ist mit ihnen geschehen? Und auch wenn keine Rückstände im Küchenofen gefunden worden sind, oder man keine Kinderleichen findet, wird ein Urteil gesprochen. Und nach dem Urteil bleibt nur noch wenig Zeit. Ein letztes Gesuch, eine letzte Hoffnung. Doch sie wird abgewiesen. Und so führt der Weg unaufhaltsam auf diesen Morgen zu. Der 2. Februar 1905, ein kalter Donnerstag, früh, noch bevor die Stadt wirklich erwacht ist. Im Hof der Strafanstalt am Holsterglacis steht alles bereit. Still. Geordnet. Um 8 Uhr wird das Urteil vollstreckt. Der Scharfrichter, Alwin Engelhardt aus Magdeburg, führt die Hinrichtung durch. Nur Sekunden später ist der Kopf vom Rumpf getrennt. Ein kurzer Moment. Und doch das Ende einer Geschichte, die lange im Verborgenen begonnen hat. Was hier endet, ist ein Leben. Doch das, was geschehen ist, endet nicht an diesem Morgen. Es bleibt. In den Geschichten, die nie vollständig erzählt werden konnten. In den Fragen, die unbeantwortet bleiben. Und in der Erinnerung an die, die keine Stimme mehr haben. Wenn man sich diesen Fall anhört, bleibt ein Gefühl zurück. Kein klares, kein einfaches, sondern eher was Schweres. Weil es ja nicht nur um eine Täterin geht, sondern auch um viele Menschen. Menschen, die in dieser Geschichte vorkommen und eigentlich keine echten Chancen hatten. Die Kinder, die nie eine Stimme hatten. Die Mütter, die ihre Kinder abgegeben haben. Nicht, weil sie es wollten. Sondern weil sie keinen anderen Weg gesehen haben. Und dann ist da Elisabeth Wiese, eine Frau, die selbst Teil dieser Zeit war, geprägt von Armut und Ausgrenzung, aber gleichzeitig jemand, der Entscheidungen getroffen hat. Und genau das ist vielleicht das, was so schwer auszuhalten ist. Dass beides gleichzeitig wahr sein kann. Dass jemand Opfer seiner Umstände ist und trotzdem Täter wird. Mich lässt vor allem ein Gedanke nicht los. Wie lange das alles unentdeckt bleiben konnte. Wie viele Hinweise es vielleicht wirklich gab. Wie viele Momente, in denen jemand hätte genauer hinschauen können und es nicht getan hat. Vielleicht, weil es einfacher war, wegzusehen. Oder weil diese Kinder für viele einfach nicht gezählt haben. Und genau das ist vielleicht das, was am meisten bleibt. Also gerade wenn man sich mit so einem Fall intensiv beschäftigt, macht man sich doch vielerlei Gedanken. Ich kann gar nicht sagen, was mir am meisten nahe gegangen ist in dem Fall. Ich fand ihn einfach nur sehr, sehr schrecklich und natürlich ist auch vieles der Zeit geschuldet, wie es damals so einfach mal war. Ich meine, der Fall liegt über 100 Jahre zurück. Die Zeiten waren einfach anders. Aber nichtsdestotrotz, allein die Gefühlskälte zwischen Mutter und Tochter, also zwischen Paula und Elisabeth, fand ich persönlich sehr tragisch. Und man fragt sich, wie Menschen dann halt einfach so sein können. Aber auch wie berechnend und wie skrupellos einfach aus eigener Profitgier dort Kinder mutmaßlich getötet werden. Letztendlich, man hat keine Kinderleichen gefunden, auch keine Rückstände im Ofen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht so passiert ist. Also von daher, meiner Meinung nach, würde ich sagen, wurde sie zu Recht verurteilt. Auch wenn die Todesstrafe natürlich auf einem anderen Blatt Papier steht, aber in so alten Fällen wahrscheinlich öfter vorkommt, als man denkt. Aber auch gerade die Gerichtsverhandlung, wo Paula ihrer Mutter noch nicht mal mehr in die Augen schauen konnte und sie Mutter genannt hat, sondern nur noch die Wiese, das spricht, glaube ich, für sich. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn man die Vermutung hat, dass die Mutter oder davon auch überzeugt ist, dass die Mutter das eigene Kind getötet hat, wie soll man damit umgehen? Gern könnt ihr mir natürlich eure Gedanken zum Fall mitteilen. Da würde ich mich richtig drüber freuen, weil man dann in den Austausch einfach gehen kann. Was hat euch am meisten beschäftigt? Worüber seid ihr gestolpert? Wo gibt es vielleicht auch noch Fragen, die man miteinander besprechen kann? Darüber würde ich mich natürlich richtig toll freuen. So, und dann würde ich sagen, zum Schluss kommen wir zum eigentlichen Thema zurück, und zwar, was bleibt? Wie schaut es heute in St. Pauli aus? Jeder von euch, der schon mal dort war, weiß, wie unfassbar lebendig dieser Ort einfach ist. Die Straßen sind heller als damals, die Häuser wurden erneuert und zwischen Cafés und Bar und Musik liegt ein Stadtteil, der einfach viel Leben ausstrahlt. Offen, laut und voller Menschen. Touristen kommen hierher, abends füllen sich die Straßen, Neonlichter, Stimmen, Bewegung. Und doch, wenn man genauer hinschaut, liegt unter all dem noch etwas anderes. Denn die Geschichte des Ortes ist nicht verschwunden. Sie ist nur leiser geworden. Die engen Gassen von damals gibt es nicht mehr. Aber die Geschichten, die sich hier abgespielt haben, die sind geblieben. Vielleicht nicht sichtbar, aber spürbar. Und in Gedanken an die Menschen, die hier gelebt haben, an die, die gehofft haben, die gekämpft haben und die, die keine Chance hatten. St. Pauli ist heute ein Ort voller Leben. Doch wenn man innehält, wenn man einen Moment stehen bleibt, dann wird klar, was bleibt, ist mehr als nur ein Ort. Es sind die Geschichten, die darunter liegen und die Erinnerung daran, dass jede Straße mehr gesehen hat, als wir heute erkennen können. Was bleibt? Wenn ihr mehr zu dieser Geschichte sehen möchtet, findet ihr passende Bilder zur Folge auf Instagram unter was-bleibt-podcast. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Ansonsten für die Episode habe ich auf das Buch Die Engelmacherin von St. Pauli von Katrin Hanke zurückgegriffen, sowie auf die Aufzeichnung des Gerichtsreporters Hugo Friedländer. Beides beeindruckende und sehr eindrückliche Quellen. Das Buch von Katrin Hanke kann ich nur empfehlen. Gerade wenn man Kriminalromane liebt, dann passt das sehr, sehr gut. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo oder beides. Und ja, wie schon gesagt, natürlich über eure Gedanken, Fragen oder euer Feedback zur Folge. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann!